Der Kinderstunde haben mich gefragt, ob das heute ein längerer Gottesdienst wird. Ich mache mal heute was wir normalerweise in so einem Gottesdienst und so einer Predigt nicht machen, aber ein paar Minuten wenigstens mal und dann, okay. Also ich erkläre mal eine biblische Gestalt. Das bringt ja irgendwie nichts, weil es geht ja um unser Leben. Wir sitzen ja nicht am Sonntag in so einem Gottesdienst, damit wir irgendwas lernen über einen Jeremia oder über einen Hesekiel oder über einen Johannes oder irgendwie sowas. Das nützt uns alles nichts. Spannend ist ja die Frage, wie eine Andrea ihr Leben bewältigen kann oder wie ein Jonathan sein Leben bewältigen kann oder ein Sven. Das sind ja eigentlich die Fragen. Wenn wir aber jetzt mit dem Bibelprojekt die nächsten Wochen und Wochen und Wochen, Tag für Tag für Tag, ein Kapitel Briefe des Paulus lesen, dann macht das irgendwie Sinn, dass wir so ein bisschen begreifen, was ist das eigentlich für ein Typ? Was kann ich von dem erwarten? Also zu welchem Thema, was kann der was sagen, zu welchem Thema kann der nichts sagen? Also zum Beispiel ist Paulus ein fantastischer Gemeindeseelsorger, aber selber unverheiratet. Deswegen kann er zum Thema Ehe ganz radikale Sachen raushauen, weil es keine Ehefrau gibt, die in der dritten Reihe sitzt und anfängt, einen Lachkrampf zu kriegen. Ja? Das ist super, ist das. Ja? Also zum Beispiel zum Thema Ehe kann man ihm fantastisch zuhören. Wenn er dann anfängt zur Frage, was ist mit den Juden und ihrer Offenheit für das Evangelium, dann ist er total gespalten, weil er selber ist als Jude Christ geworden. Er lebt aber, wie die Juden, für die das Heil in Christus gekommen ist, viele das Christentum ablehnen und es zerreißt ihm das Herz. Und das merkt man dann, wenn man so seine Briefe durchgeht. Das ist für ihn nicht irgendein theologisches Thema. Für uns ist das vielleicht ein theologisches Thema. Ich weiß nicht, ob hier jemand jüdischer Abstammung ist. Meistens ja nicht. Aber für ihn ist das kein theologisches Thema, sondern für ihn ist das ein Familienthema und ein Biografiethema und ein Thema, was ihn richtig umtreibt. Der Brief, den wir jetzt am Montag angefangen haben zu lesen, ist der erste Thessalonicher Brief und vermutlich eben der erste Brief von Paulus. Wir haben diese ganzen Briefe in der Reihenfolge ihrer Verfassung versucht zu sortieren. Da stehen keine Jahreszahlen dran. Wir wissen das nicht so ganz genau, aber wir ahnen, wo es so hingeht. Und zu diesem Zeitpunkt ist Paulus schon gut unterwegs. Gut unterwegs. Paulus war geboren worden in eine Familie, die ihn religiös so gefördert hat, dass er irgendwann an eine Top-Uni in Jerusalem gehen konnte, um dort zu lernen. Dort hat man gelernt, wie man das vielleicht vor 150 Jahren bei Professoren gemacht hat. Man hat in ganz kleinen Seminaren zusammengesessen, hat eigentlich im Großen und Ganzen sein Leben miteinander geteilt. Das war jetzt nicht so Vorlesungsbetrieb und komme ich heute nicht zur Vorlesung, komme ich morgen oder irgendwie sowas, ne? Sondern das war geteiltes Leben über ein paar Jahre hinweg. Ich gebe euch mal ein Beispiel, das ist nicht ganz so alt, das ist ungefähr 60 Jahre alt, da gab es einen Professor, da konntest du nur ins Oberseminar, wenn du das 5. Buch Mose auswendig konntest. Ganz einfach. Ja, wenn du das konntest, dann wurdest du genommen, wenn du es nicht konntest, wurdest du nicht genommen. So, ne? Also man ahnt, dass die Eintrittshürden in diese Art von Studium etwas höher sind. Bei Paulus war die Eintrittshürde wahrscheinlich, weil es eine dieser beiden Elite-Unis war in Jerusalem, wahrscheinlich war die Eintrittshürde für diesen ungefähr 14-Jährigen, dass er das Alte Testament auswendig konnte. Wir wissen das nicht so ganz genau. Also auf jeden Fall konnte er die 5 Bücher Mose auswendig. Das ist sicher. Ja, aber das ist ja, das konnten viele. Ne? Aber wahrscheinlich konnte er das Alte Testament auswendig. Also das ist so anzunehmen. Wenn man dann später besser drauf war, also nicht nur einfach simpel auswendig konnte, dann wurde man abgefragt, indem einem eine falsche biblische Aussage gesagt wurde. Und er musste antworten mit der gegenteiligen richtigen biblischen Aussage. Sowas, ne? Also man ahnt, die kannten ihre Schrift. Paulus kannte seine Schrift. Zu seiner Zeit explodiert das Christentum in seinem Umfeld, nämlich in Jerusalem. Und Paulus geht das Messer in der Hose auf. Ja? Paulus ist nur sauer, weil alles, was die machen, ist ein Judentum zu verkündigen mit einem falschen Messias, mit einem falschen Heiland, mit einem falschen Retter. Und es ist eine Riesenverführung für das jüdische Volk zu seiner Zeit. Und er kotzt. Nur in seinem Fall ist das ein bisschen, der Typ ist ein Radikalinski, das Radikalinski-mäßige, das legt er nicht mehr ab, das behält er bis zum Ende seines Lebens, der Typ hat richtig Feuer, stell dich dem nicht in den Weg. Ja? Also dieser Radikalinski, ne, der geht zu seinen Leuten und sagt, ich möchte Teil der Verhaftungswelle sein unter den Christen. Ich möchte ein Teil derer sein, die das Recht haben, diese Leute zu verurteilen. Für bestimmte Urteile musste ein Rabbiner dabei sein, der musste nicken, also es war so der geistliche Beistand, der zusehen musste, dass alles so seine Ordnung hat. Und dann erst durfte man Leute zum Beispiel steinigen. Steinigen ist eine unschöne Todesart, die beschreibe ich jetzt mal nicht. Und bei der allerersten Steinigung eines Christen war Paulus der Rechtsgelehrte, der dabei saß. Ja, also er war ganz, ganz, ganz am Anfang der Verfolgung der Christenheit, war er an aller vorderster Front. Das ist nicht irgendwie einer, der da irgendwo gesessen hat und sich Gedanken gemacht hat über die Christen oder irgendwie sowas, sondern er war voll in der Thematik drin. Dann zieht er los nach Damaskus, eine große jüdische Gemeinschaft, mit einem Brief seiner Leute, dem, also ich sag mal, dem obersten religiösen Gremium der Juden, um eben dort in Damaskus auch die Christen einzusammeln. Auf dem Weg dorthin begegnet ihm Jesus selbst. Er sieht ihn, er hört ihn, es krempelt sein Leben um. Es krempelt sein Leben um. Und eins der Sätze, die Paulus da hört, ist, warum verfolgst du mich? Diesen Satz hat Paulus zu einer Theologie zutiefst verinnerlicht. Nämlich, er hat begriffen, dass die Gemeinde Jesu der Leib Jesu Christi ist. Jesus hat ihn nicht konfrontiert und hat ihn nicht gesagt, warum verfolgst du meine Leute? Sondern er hat gesagt, warum verfolgst du mich? Jesus hat sich persönlich angegriffen gefühlt, weil die Christen angegriffen wurden. Und das hat Paulus tief verinnerlicht. Wenn wir die Briefe lesen, dann lesen wir die Briefe von jemandem, der die Gemeinde Jesu liebt. Und nicht, weil er eine rosarote Brille hat. Paulus hat einen klaren Blick auf die Situation und er sieht, ey, was, wie sind die bloß drauf? Ich meine, wie sind die bloß drauf? Jetzt gestern haben wir angefangen mit dem ersten Korintherbrief, ne? Also, das wird jetzt richtig gruselig die nächsten Tage, ja? Wie sind die da bloß drauf in Korinth, ja? Wie sind die bloß drauf in Bramfeld? Mit all den Beschränkungen, die wir haben, mit all dem Mist, den wir machen, mit all den Sachen, die wir nicht gebacken kriegen, mit all dem, was wir gerne schaffen würden und nicht schaffen und so weiter, ne? Aber er liebt die Gemeinde. Er liebt die Gemeinde. Er liebt sie, weil er in jedem irgendwie Jesus sieht. Ein Teil von Jesus sieht. Dann macht er sich bekannt mit ein paar Leuten und verschwindet erstmal irgendwo. Paulus war gewohnt, nachzudenken. Manche von uns haben eine Konzentrationsspanne von 5 Minuten, andere von uns schaffen immerhin schon 1 Stunde. Paulus hatte eine Konzentrationsspanne von ein paar Jahren. Der hat sich zurückgezogen und hat nachgedacht, was heißt das, dass Jesus wirklich der Messias ist, der verheißene Messias? Was heißt das? Was heißt das? Und an dieser Stelle ist er uns, bevor er das erste Mal angefangen hat zu predigen, wahrscheinlich weiter voraus als irgendeiner von uns zum Zeitpunkt seines Todes. Der ist richtig fit. Der hat Gott gesucht und hat nachgedacht und hat darum gerungen. Und dann hat er sich nochmal getroffen mit Leuten, die Ahnung hatten, hat das abgeglichen, ob das, was er sich gedacht hat, ob das so stimmt oder nicht stimmt und so. Und die haben ihm gesagt, ey, das scheint zu stimmen. Da haben die sich wahrscheinlich, als Paulus draußen war, haben die gesagt, Mensch, ey, der Typ ist uns ja um Welten voraus. Ne? Der ist ja schon viel weiter als wir, obwohl wir 3 Jahre mit Jesus und so. Ne? Dann zieht Paulus in eine Stadt, wird da hingeholt, er zieht in eine Stadt, in der sich Nicht-Juden auch zum christlichen Glauben bekannt haben. Also da sind Leute zum Glauben gekommen, ne? Unfassbare Typen, da sind Hamburger zum Glauben gekommen, ja? Leute, die keine Ahnung hatten von religiösem Zeug. Ja, und wenn sie religiöse Ahnung hatten, dann ganz obskure Sachen. Irgendwas mit Federn und Düften und Steinen und irgendwie sowas, ne? Also das war also die ganz klassische Situation. Die Leute in Jerusalem hatten davon nicht so viele Ahnung. Das waren Juden unter Juden. Und wie man mit Juden über Jesus redet, das hatte man inzwischen ein bisschen gelernt. Aber wie man mit Nicht-Juden über Jesus redet, das ist gar nicht so einfach. Das ist nicht selbsterklärend. Paulus hat es dann seinen Leuten in Antiochia erklärt. Und als er in Antiochia war, saßen sie zu fünf zusammen und dann redet Gott, wie immer das da in dieser Situation stattgefunden hat, ich weiß nicht, ob das eine hörbare Stimme war oder ob auf einmal alle da saßen und wussten, ey, das ist das Reden des Herrn oder ich, keine Ahnung, wie es abgelaufen, die waren zu fünf. Und der Befehl war, sendet Paulus los für das Werk, zu dem ich ihn berufen habe. Das ist ja das Spannende, rauszukriegen, wozu man berufen ist, ja? Wirklich zu wissen, wozu man berufen ist. Nicht einfach nur zu sagen, ja, irgendwie sollte ich was tun. Das ist auch nicht schlecht. Aber es gab in Paulus etwas, wo er wusste, dazu bin ich berufen. Das, ich bin original dazu gemacht. Und das kann außer mir, kann das kein anderer tun. Auf der ganzen weiten Welt kann das kein anderer außer mir tun. Niemand sonst. Und er zieht los und sie ziehen wirklich los, also von Ort zu Ort. Das macht er sehr, sehr strategisch. Also die Reisen, auf den Reisen reden die natürlich mit den Leuten unterwegs, aber eigentlich sind sie immer unterwegs von Stadt zu Stadt, davon ausgehend, dass wenn in einer Stadt Menschen zum Glauben kommen, das braucht dann so ein paar Tage, bis dann so ein paar Leute Christen geworden sind. Man merkt, Paulus ist irgendwie ein bisschen anders drauf als viele andere Leute. Dann ist er weitergezogen, ist dann wiedergekommen nach ein, zwei Jahren, hat dort geguckt, wer von den Leuten ist irgendwie am besten drauf, hat denen die Hände aufgelegt, hat die zum Ältesten gemacht, zum Gemeindeleiter und hat ihm gesagt, so und ab sofort seid ihr für eure Region zuständig. Ja? Also diese 150 Dörfer, 15 Kleinstädte und die Stadt, in der ihr seid, das ist jetzt euer Gebiet. Ja? Das kriegt ihr wohl die nächsten Jahre hin. Na, so, das war, so lief Christentum. Also so lief Christentum, wenn Paulus das macht. Die anderen haben das ganz, ganz anders gemacht, aber so war das bei Paulus. Weil Paulus so Leute eingesetzt hat, ist es zum Beispiel später im Timotheusbrief so, dass er sagt, wenn jemand Ältester werden soll, also wenn einer eine Gemeinde leiten soll, dann soll er kein Schläger sein, er soll kein Trinker sein. Das, ne, das sind so Kriterien, wo wir sagen, okay, das schaffen wir, ne, das hatten, kriegen wir hin, meist, also so schaffen wir. Ne. Aber man merkt, ne, was das Christentum für eine, also wie soll ich das sagen, für eine komische Truppe war. Die hatten von nichts Ahnung. Die hatten eine Woche Paulus gehört, haben ihr alles irgendwie von den Lippen gesogen, was ging, und dann ist er weitergezogen. Und jetzt haben die sich Gedanken gemacht, wie das denn mit Jesus ist. Könnt ihr euch vorstellen, was da für skurrile Sachen da rausgekommen sind? Irgendwann entdeckt Paulus, und jetzt sind wir im 1. Thessalonicher, irgendwann entdeckt Paulus Briefe schreiben. Briefe schreiben. Da, also ehrlich, ne, das, da kann keiner mehr sagen, nee, das hat er doch so gesagt. Und der Nächste sagt, nee, das hat er so gesagt. Und Briefe schreiben. Ne? Wer schreibt, der bleibt. Ja? Paulus fängt an, Briefe zu schreiben. Und jetzt schreibt er also an die Thessalonicher. Für diejenigen, die in Kleingruppen in der letzten Woche waren, da haben wir aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 1 das ganze Kapitel uns einmal angeguckt. Das ist nicht so wahnsinnig lang, ganzes Kapitel. Das klingt so, ne, das Kapitel sind in der Bibel manchmal eine kurze Geschichte. Und ich steige jetzt einen Kapitel 2 nochmal mit euch, um auch nochmal euch da an Paulus ranzunehmen und will euch einen Satz, der jetzt hier nicht drin steht, aber einen Satz, den man da rauszieht, ans Herz legen. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1. Aber auch ihr selbst, Brüder und Schwestern, erinnert euch ja noch genau an das Wirken, das wir unter euch entfaltet haben. Dass es von Gott gesegnet und nicht vergeblich war. Thessaloniki ist Griechenland. Ne? Zu diesem Zeitpunkt ist Paulus schon, ich sag mal, 1500 Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen. Also es war schon so ein paar Jahre, der war schon mal wieder zurückgekommen und inzwischen ist er wieder losgezogen und so. Ne? Also der hat schon einiges gesehen und erlebt. Wie ihr wisst, hatten wir zuvor in Philippi viel ausstehen müssen und waren misshandelt worden. Die waren geschlagen worden mit Prügeln. Also jetzt Baseballschläger, das klingt ein bisschen nett. Das war eher so Holz, was da irgendwo in der Gegend rumliegt und mit dem hat man das dann gemacht. Ich habe das einmal erlebt, da waren wir ganz frisch verheiratet, da war ich auf dem Campingplatz, da stand ein besoffener Campingplatzbesitzer mit einem Baseballschläger vor mir. Der hat nicht zugeschlagen, aber alleine, dass er es könnte, das löst ja irgendwie was in einem aus. Also in mir hat das was ausgelöst, irgendwie so. Paulus hat es erlebt. Paulus schreibt ganz kurz, nachdem ich also dort verprügelt worden bin, ich weiß nicht, was da, also ne, wenn man so zusammengeschlagen wird, ne, gebrochene Rippe, irgendwie sowas, diese Ebene wird es gehabt haben. kommt er also nach Thessaloniki. Trotzdem fasten wir im Vertrauen auf unseren Gott den Mut, euch seine gute Nachricht zu verkünden, das Evangelium. Und ließen uns nicht davon abbringen, als es auch bei euch zu harten Auseinandersetzungen kam. Der ist gerade verprügelt worden und erlebt ein paar Tage später, predigend in Thessaloniki, dass da schon wieder Leute die Steine aufheben vom Boden. Und er weiß nicht, wie lange das hier ein halbwegs physisch sicherer Ort ist. Er schreibt dazu, ihr könnt daran sehen, wenn wir zum Glauben an die gute Nachricht aufrufen, folgen wir nicht irgendwelchen Hirngespinsten. Wir tun es auch nicht in eigennütziger und betrügerischer Absicht. Nein, Gott hat uns geprüft und zum Dienst für die gute Nachricht brauchbar gefunden. Deshalb und nur deshalb verkünden wir sie. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern ihm, der unsere geheimsten Gedanken kennt. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern ihm, der unsere geheimsten Gedanken kennt. Es gibt so einen Spruch unter uns, den ich immer mal wieder höre, ich benutze den auch, das Leben ist kein Ponyhof. Wenn sich Paulus unser Leben angucken würde, dann würde er bei den meisten sagen, bei denen doch. Also verglichen mit dem Leben, das ich, Paulus, erlebe, ist das Leben der meisten Leute aus der Christusgemeinde Hamburg-Bramfeld ein Ponyhof. Nun ist auch ein Ponyhof eine komplizierte Sache. Pferde werden krank und so weiter. Ne? Mein Vater war Tierarzt. Ne? Pferde sind auch ein bisschen doof und irgendwie so. Ne? Das Leben ist auch in einem Ponyhof nicht nur einfach. Ne? Aber wenn Paulus sagt, ich tue die Dinge, um Gott zu gefallen und nicht Menschen zu gefallen, dann sagt es einer mit einer hohen Glaubwürdigkeit. Weil es ihn eine Menge kostet. Weil es bewiesen hat, weil es gezeigt hat. Sie haben das erlebt. Sie haben erlebt, was es ihn kostet, als Christ unterwegs zu sein und dafür zu stehen und davon zu reden. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern ihm, der unsere geheimsten Gedanken kennt. Paulus Berufung war die Verkündigung des Evangeliums und er sagt es nochmal präziser, vor allem unter Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Das treibt ihn, das ist so sein Lebensmotto und unter diesem Lebensmotto macht er alles. Irgendwann begreift er, ich bin dazu berufen, dem Kaiser in Rom zu predigen. Und weil Paulus ein Denker ist, sagt er sich, wie komme ich zum Kaiser in Rom? Und dann kommt ihm eine geniale Idee. Wenn ich als römischer Staatsbürger für ein Staatsverbrechen, auf das der Tod steht, verurteilt werden soll, dann muss das der Kaiser in Rom machen. Also lasse ich mich doch für ein Staatsverbrechen, für das die Todesstrafe steht, lasse ich mich doch einfach mal inhaftieren. Dann komme ich zum Kaiser in Rom. Ey, der Typ war ein Freak. Der Typ war ein Freak. Der hat das ernst gemeint. Der hat das wirklich ernst gemeint. Aber er wusste, wozu Gott ihn berufen hatte. Ich würde euch gerne einen Satz heute mitgeben, eine Frage mitgeben. Was tust du in deinem Leben nur wegen Gott? Was tust du in deinem Leben nur wegen Gott? Paulus würde sagen, wie viel Zeit hast du? Ich kann jetzt meine halbe Lebensgeschichte erzählen und da ich wüsste gar nicht, an welcher Stelle ich ansetzen sollte und sagen sollte, was tue ich eigentlich nicht wegen Gott? Okay, ich sehe ein, die Latte ist ein bisschen hoch. Für mich ist sie zu hoch. Aber was tust du in deinem Leben nur wegen Gott? Nur wegen Gott. Weil Gott dein Herz kennt, so sagt es hier Paulus. Ich kenne das, wenn in Gemeinden, in christlichen Versammlungen Leute sind, die vorne stehen und erzählen von Misshandlung aufgrund ihres Glaubens. Wenn solche Leute dazu aufrufen, Jesus zu folgen, das hat irgendwie eine andere Dimension. Das hat eine andere Da kann man schwieriger sagen, das ist mir zu anstrengend. Ne, guckst nach vorne und sagst, okay, das ist eine schlechte Antwort. Jetzt, ne, die Antworten werden weniger. Wenn ihr Paulus lest, ja, dann erinnert euch daran, dass euch jemand schreibt, der Narben im Gesicht hat, weil er geschlagen worden ist, aufgrund seines Glaubens. Erinnert euch daran, dass Paulus einmal, ich sage, von den Toten auferweckt worden ist, aber schwierig zu sagen, der ist einmal gesteinigt worden. Und sie haben von ihm abgelassen, heißt es, weil sie dachten, dass er tot ist. Vielleicht war er tot, das weiß keiner so genau. Da heißt es dann nur, dass die Christen sich drumherum gestellt haben und irgendwann stand Paulus auf. Also offensichtlich weiß keiner so richtig, was da passiert ist. Paulus selber weiß es nicht. Paulus weiß nur, dass er gesteinigt worden ist und dass er lebt. Aber das dazwischen ist so ein bisschen undefiniert. Wenn ihr die Texte von Paulus lest, dann lest ihn nicht als die eines Theologen, eines Pastors. Lest die Texte von Paulus als einem, dem es wert war, alles reinzugeben. Und wenn er fragt, was tust du nur wegen Gott, dann ist das in seinem Fall eine absolut legitime Frage. Eine absolut legitime Frage. Ich werde mit euch jetzt noch die nächsten Verse weitermachen, aber springe jetzt über zwei Sachen rüber, schon ein bisschen später. Ich habe euch nie nach dem Mund geredet, ihr wisst es. Genauso wenig ging es mir jemals insgeheim um den eigenen Vorteil. Gott kann es bezeugen. Also mir ging es nicht um Schotter, sagt Paulus. Ich wollte euch auch nicht von Menschen geehrt werden, weder von euch noch von irgendjemand sonst. Als Apostel von Christus hätte ich meine Autorität hervorkehren können. Ein Apostel ist ein Gesandter, wird aber mehr und mehr in der christlichen Szene zu dieser Zeit schon zu einem echten Titel. Apostel sind diejenigen, die grundlegend sagen dürfen, das ist richtig und das ist falsch. Dass die Autorität, die in unseren Tagen die Bibel hat, die es eben zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, nicht das Neue Testament, nicht die Lebensgeschichte Jesu. Als Apostel von Christus hätte ich meine Autorität hervorkehren können, aber stattdessen war ich sanft und freundlich zu euch wie eine stillende Mutter zu ihren Kindern. Das Spannende ist, das steht nicht in einem Bewerbungsschreiben. Da kann man ja reinschreiben, was man will und hofft, dass das keiner rauskriegt. Na? Also, das steht nicht in einem Bewerbungsschreiben, sondern er sagt, ihr wisst doch, wie ich bei euch war. Ihr wisst doch, was passiert ist, als ich bei euch war. Ich war sanft zu euch wie eine stillende Mutter zu ihren Kindern. Ich bin mir übrigens bei diesem Bild nicht so ganz klar, was das meint. Meint das das gestillte Kind oder meint es das, dass die Kinder machen können, was sie wollen, solange Mutti stillt? Kennt ihr das? Also wer mehrere Kinder hat, der kennt das genau. Ja? Es gibt so diese Phase, wo Kinder, die älteren Kinder, so ein bisschen machen können, was sie wollen, weil in dieser Phase ist es verhältnismäßig schwierig, sie zurechtzuweisen, weil du hast ja ein Kind an der Brust. Ne? Also ich weiß nicht, was es da meint. Ich hatte eine solche Zuneigung zu euch, dass ich bereit war, nicht nur Gottes Nachricht mit euch zu teilen, sondern auch mein eigenes Leben. So lieb hatte ich euch gewonnen. Ich war bereit, mein eigenes Leben mit euch zu teilen. Ihr erinnert euch doch, Brüder und Schwestern, dass ich keine Mühe gescheut habe. Während ich euch Gottes gute Nachricht verkündete, habe ich Tag und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Er war Zeltmacher, also wenn ihr Paulus schreiben seht, dann sind das die Hände eines Handwerkers mit kaputten Händen. Zeltmacher, Nadel, Faden, ob er selber heute gegerbt hat, vermutlich nicht. Also auch damals gab es schon eine weitgehende Arbeitsteilung, aber der hat mit seinen Händen gearbeitet. Habt ihr schon mal einem Maurer eine Hand gegeben? So, ne? Also so, wenn deine Hand so verschwindet in der Pranke deines Gegenübers, Paulus. Ich
Ich rufe euch selbst und Gott als Zeugen an. Mein Verhalten gegen euch, die ihr die gute Nachricht annahmt, war gottgefällig, redlich und untadelig. Ihr wisst selbst, ich war zu euch allen, zu jedem und zu jeder, wie ein Vater zu seinen Kindern. Ich liebe das. Paulus sagt, ich bin wie eine Mutter gewesen. Ich bin wie ein Vater gewesen. Ich bin redlich und untadelig gewesen. Er ringt darum zu sagen, ich habe irgendwie versucht, auf welchem Weg auch immer, habe ich versucht, euer Herz zu erreichen. Was tust du in deinem Leben nur wegen Gott? Was tust du in deinem Leben nur wegen Gott? Nicht, weil du dafür bezahlt wirst. Nicht, weil irgendwer dir den Auftrag gibt. Nicht, weil es von dir erwartet wird. Ich habe euch ermutigt und angespornt und euch beschworen, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht. Ermutigt, angespornt und beschworen. Er hat euch doch dazu berufen, in seiner neuen Welt zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Paulus sitzt Menschen gegenüber in Thessaloniki, die sind gestern oder vorgestern Christ geworden. Die sind nicht schon seit Jahren Christ. Und er sagt, ich habe euch gegenüber gesessen, ich habe euch ermahnt, ermutigt und beschworen, weil ihr wart doch auf dem Weg zum Himmel. Er hat euch dazu berufen, in seiner neuen Welt zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Ihr wart doch auf dem Weg zum Himmel. Ihr wart doch in dem Neuen, was Gott in dieser Welt hat. Ihr wart doch neue Menschen. Und jetzt habe ich euch versucht, in die Augen zu gucken und zu sagen, lebt das. Lebt das, was Gott euch geschenkt hat. Lebt das. Und jetzt schreibt er einen Brief, Jahre später. Erinnert sich an sie. Wie geht das so, wenn ich das hier lese? Dann beschreibt er, finde ich, ganz stark so die völlige Überforderung eines Hauskreisleiters. Ich glaube, dass in Thessaloniki Paulus es nicht mit 50 Leuten zu tun hatte. Vielleicht waren es 8 Leute. Vielleicht waren es 12. Vielleicht waren es nur 5. Vielleicht waren es 20. Das, was hier beschrieben wird, ist eigentlich ein Kleingruppenleiter. Das, was hier beschrieben ist, ist einer, der sagt, ich mache mein Haus auf für eine Handvoll Leute und ich teile mein Leben mit ihnen. Totale Überforderung für eigentlich jeden von uns. Aber was für ein Geschenk, wenn wir das empfangen. Was tust du in deinem Leben nur für Gott? Was tust du in deinem Leben oder mit deinem Leben nur für Gott? Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du Paulus begegnet bist. Und dass du einem Paulus begegnen kannst, das heißt, dass du jedem von uns begegnen kannst. Und das bitten wir dich, dass du uns begegnest, wie wir es brauchen. Dass es unser Herz begreift, dass wir es greifen können, was du uns sagen willst und hineinlegen willst in unser Leben. Und wir bitten dich, dass du zu uns reden kannst, wenn Paulus zu uns redet. Wir bitten dich, dass etwas in uns hinhört und sich ausstreckt. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen die Fülle deines Heiligen Geistes. Wir brauchen einen Blick, der das Unsichtbare sieht und das Unhörbare hört.
Wir brauchen das auf der Arbeit und in den Familien. Wir brauchen das in den Kämpfen des Alltags. Und wenn die dunklen, bösen Tage kommen, wir brauchen dich. Komm. Amen.